ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum Interview der Woche aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir sprechen heute über Politik für junge Menschen. Diesen Freitag ist nämlich der Europäische Jugendinformationstag. Und da geht es um das Recht aller Jugendlichen auf Zugang zu objektiver und zuverlässiger Information. So, das klingt spitze. Das ist ja aber auch gar nicht so einfach, weil in Zeiten von nicht mehr als Fake identifizierbaren KI-Videos und Debatten über Social-Media-Verbote berührt das ja auch die große Frage danach, wie wir Wahrheit, also objektive und zuverlässige Informationen, heute überhaupt noch erkennen. Und dazu kommt, dass viele junge Menschen der Demokratie immer skeptischer gegenüberstehen. Und über diese Themen spreche ich mit der Politikerin aus dem Deutschen Bundestag, die nicht nur mit einer der bekanntesten ist bei den jungen Menschen, sie hat vor ihrer Arbeit im Bundestag auch in der Jugendhilfe gearbeitet. Und sie ist die Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Herzlich willkommen, Heidi Reicheneck von der Linken.
Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch, weil wir wirklich jetzt mal Zeit haben, um monothematisch über Kinder und Jugendliche zu sprechen. Allerdings, so hatte ich das geplant, bis gestern. Also ich muss vielleicht kurz sagen, wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstag auf und gestern Abend hat Ihr Parteivorsitzender Jan van Aken bekannt gegeben, dass er im Sommer dieses Amt als Parteivorsitzender niederlegen muss. Und da müssen wir jetzt gerade doch noch einmal kurz ins Tagespolitische eintauchen. Frau Reicheneck, wie geht's Ihnen denn damit?
Ja, ich sag mal so, die Gesundheit geht vor. Ich bin froh, dass Jan in dieser schweren Phase den Parteivorsitz zusammen mit Ines Schwertner übernommen hat. Und es war wirklich eine Achterbahnfahrt, die Zeit, die wir zusammen hatten. Wir waren ja dann auch beide die Spitze unserer Partei für die Bundestagswahl. Wir kannten uns vorher quasi gar nicht und haben uns sofort verstanden. Wir haben uns vertraut. Wir wussten, wir können uns aufeinander verlassen. Die Partei steht im Vordergrund. Hier gibt es keine Eitelkeiten. Und es war wirklich beeindruckend. Und Jan wird uns ja erhalten bleiben, dann eben in anderer Rolle. Deswegen bleibt es dabei, niemals allein, immer gemeinsam. Wir kämpfen natürlich weiter für linke Politik.
Ja, er bleibt ja weiterhin im Bundestag. Also sein Mandat wird er weiter ausüben. Genau. Aber dieses Amt als Parteivorsitzender, das gibt er ab. Was verliert die Linke denn mit Van Aken?
Naja, sie verliert natürlich eines ihrer bekanntesten Gesichter in dieser Spitzenposition, weil wie gesagt, er bleibt ja da. Sie verliert da jemanden, der wirklich auch klare Kante gezeigt hat und auch einfach mal Debatten angestoßen hat und auch bereit war, Wege zu gehen, ohne zu schauen, okay, was können da jetzt für Hindernisse kommen. Der ist einfach losgelaufen, das schätze ich sehr an ihm. Und er hat es trotzdem geschafft, auch Debatten so zu führen, dass sie konstruktiv verlaufen sind, verschiedene Meinungen miteinander zu verbinden. Also das war schon herausragend. Aber wie gesagt, ich mag immer nicht so dieses darüber reden, als sei er jetzt irgendwie weg. Er ist ja nicht weg, er ist halt nur woanders.
Er ist woanders und er ist irgendwie immer noch da. Also genau. Sie können immer noch mal bei ihm vorbeigehen.
Na sowieso.
Entscheidet sich dann alles beim Bundesparteitag der Linken. Genau. Der findet statt im Juni in Potsdam. Da wird dann gewählt und bis dahin ist eh überhaupt nichts fix. Danach reden wir dann noch mal über Personalien.
Richtig.
Aber jetzt über Politik für junge Menschen mit Heidi Reicheneck im ARD-Interview der Woche. Und ich würde gerne zuerst bei dem Thema auf Ihre Biografie schauen, weil um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie heute als Berufspolitikerin auf junge Menschen gucken, würde ich gerne ein bisschen besser verstehen, wie Sie denn als junger Mensch waren. Was waren Sie für eine Jugendliche so vor 20 Jahren? Waren Sie schon politisch? Waren Sie so eine Rebellin? Haben Sie mit Ihren Lehrern zu Tode diskutiert? Wie waren Sie denn drauf so mit 16, 17?
Ja, also das denken immer alle, dass ich damals schon total politisch engagiert war. Das ist aber gar nicht so. Also ich bin ja erst 2015 in die Linke eingetreten und war dann echt so eine Spätzünderin. Wenn ich sehe, wie früh sich junge Menschen heute schon politisieren und vor allen Dingen auch engagieren, dann kann ich da echt nur den Hut vorziehen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich war mit 16, 17 eher eine Leseratte, saß viel vorm Computer, aber hatte auch schon eine große Klappe. Also ich habe gerne und viel geredet. Also das hat sich jetzt auch nicht geändert. Aber ich meine, ich bin ja ein Dorfkind, ne? Da gab es jetzt auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, habe ich viel Zeit mit Freundinnen verbracht, war viel unterwegs, aber vor allen Dingen viel mit Büchern und dem PC beschäftigt.
Okay, dann finde ich es aber noch interessanter, weil Sie haben ja dann in der Oststudien studiert und Politikwissenschaften. Also wie kam es denn dann dazu? Weil da so ein bisschen Anknüpfung muss doch da gewesen sein.
Ja, ich fand Politik auch immer spannend, vor allem politische Theorie. Also die Frage, wie Menschen sich das Zusammenleben in einer Gesellschaft vorstellen, weil darum geht es ja im Kern. Und außerdem hatte ich großes Interesse an Religion. Ich war ja selber in der evangelischen Kirche, ich bin mittlerweile ausgetreten. Aber ich wollte immer so ein bisschen wissen, wo kommt es eigentlich her? Was haben die verschiedenen Religionen für eine Geschichte, für unterschiedliche Ansätze? Und wie wirkt das vor allen Dingen auch eben in die heutige Welt? Und da gab es eben diesen neuen Studiengang, eine Oststudien in Halle. Und meine Eltern haben gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann mach halt mal. Und ja, dann habe ich das halt mal gemacht. Und bin ja ein bisschen über Umwege sozusagen dann in die Jugendarbeit gekommen, weil ich Arabisch gelernt habe, dann mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gearbeitet habe, die unglücklicherweise alle aus Afghanistan kamen. Das heißt, mein Arabisch hat mir gar nichts geholfen. Aber das waren unfassbar tolle Jungs. Es war ein unfassbar toller Job und darüber ging es dann eben irgendwann in die ambulante Jugendhilfe als pädagogische Mitarbeiterin.
Da sind wir zeitlich betrachtet, so circa im Jahr 2015 haben Sie das, glaube ich, gemacht.
Genau.
Ne?
Als ich mit diesen UMA, also unbegleitete minderjährige Ausländer, ist ja immer diese schöne Abkürzung, gearbeitet habe, habe ich nochmal wirklich erfahren, wie schwierig ist für die, es hier anzukommen, also überhaupt einen Schulplatz zu finden, dann einen Ausbildungsplatz, dieser ganze Prozess um Anerkennung, um vielleicht einen Flüchtlingsstatus oder einen subsidiären Schutz zu bekommen, was gerade für Menschen aus Afghanistan eigentlich unmöglich war. Die wollten hier wirklich einfach sich integrieren, die wollten was machen und man hat ihnen so vielen Steine in den Weg gelegt und die haben das trotzdem gemacht und das ist wirklich krass beeindruckend und dann eben in der Jugendhilfe diese ganzen jungen Menschen zu sehen, die wirklich ihr Bestes geben und trotzdem mit diesem System nicht klarkommen, die Probleme haben, die einfach aus schwierigen Verhältnissen kommen, dass die Unterstützung brauchen und dass sie die nicht so wirklich kriegen, weil das System nicht für sie gemacht ist. Das hat mich natürlich wütend gemacht. Vor allem, dann habe ich so ein Kind bei mir sitzen, irgendwie am Nachmittag, das erstmal nach Schokolade sucht, weil es den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. So, und das ist so eine Realität, wenn man die einmal vor Augen hat, dann merkt man, ey, hier muss sich wirklich was verändern.
Was triggert das denn bei Ihnen? Ist das Ihr Gerechtigkeitssinn?
Es ist Gerechtigkeitssinn und es ist auch ein bisschen Wut einfach darüber, dass die Politik, die regierende Politik, diese jungen Menschen so oft im Stich lässt. Und ich merke einfach, dass es da viel Zuspruch gibt aus Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, aber eben auch von jungen Menschen, die sagen, endlich spricht mal jemand über unsere Themen, endlich spricht mal jemand darüber, dass unsere psychische Gesundheit leidet, dass so viele Kinder und Jugendliche in Armut leben, dass das ganze Schulsystem echt nur noch aus Druck besteht, dass die Jugendarbeit nicht so ausgestattet ist, wie sie ausgestattet sein sollte. Also all das sind Themen, über die wir viel mehr reden müssen. Und ich meine, ich komme aus einer wunderbaren Familie. Ich hatte alle Chancen und Möglichkeiten und ich bin halt quasi genau das Gegenteil von dem, was irgendwelche Liberalen erzählen. Alle können alles erreichen. Das klingt immer ganz klasse, aber das stimmt einfach nicht. Wir alle haben unterschiedliche Hürden, unterschiedliche Päckchen zu tragen. Und ich will eigentlich aus meiner Erfahrung dafür sorgen, dass alle Menschen, die dieses Umfeld in ihrer Familie nicht haben, also alle jungen Menschen, dann trotzdem eine andere Form von Unterstützung bekommen. Also ich habe für mich da einen ganz anderen Schluss rausgezogen. Nicht, ich habe es ja geschafft, also können es alle, sondern hey, ich hatte dieses Glück, warum sollten das andere nicht bekommen?
Sie hatten jetzt gerade schon ganz kurz das Thema Jugendarmut gestreift. Davon ausgehend, wie geht's denn Kinder und Jugendlichen in Deutschland?
Naja, wir müssen ja mal ganz klar sagen, dass ungefähr 20% aller Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet sind. Je nach Bundesland hat das nochmal ganz krasse Unterschiede. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass man vielleicht nicht weiß, was am Ende des Monats auf den Tisch kommt, weil arme Kinder kommen ja aus armen Familien oder wie irgendwie die Klassenfahrt bezahlt werden kann oder auch einfach das Schulmaterial. Das bedeutet auch, dass man ausgegrenzt wird, weil man kann eben nicht mal mit den Freundinnen und Freunden einfach ins Kino gehen oder selbst nur eine Kugel Eis essen. Und gerade Kinder merken ganz schnell, wenn sie nicht dazugehören. Und ich finde, dieses an sich reiche Land hat doch wirklich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein Kind, kein Jugendlicher irgendwie zurückgelassen wird, sondern dass wir wirklich dafür sorgen, dass die Startchancen möglichst ähnlich sind. Und das könnte man machen, zum Beispiel mit einer echten Kindergrundsicherung. Also in der letzten Wahlperiode wurde ja wenigstens noch darüber diskutiert. Das findet gerade gar nicht statt. Wir reden darüber, dass das Kindergeld automatisch ausgezahlt werden kann. Das klingt ja ganz klasse. Ich freue mich auch immer über Bürokratie, die abgeschafft wird. Aber wie gut das funktioniert, werden wir mal sehen. Und das geht halt am Kern des Problems vorbei. Zum Beispiel, dass in diesem Staat nicht jedes Kind gleich viel wert ist, weil das Kindergeld viel weniger ist als der Steuerfreibetrag, den Menschen absetzen können, die sowieso schon höheres Einkommen haben. Ganz krass wird es dann bei Alleinerziehenden, wenn die Unterhaltsvorschuss beantragen. Also das vielleicht als Erklärung, wenn ein Elternteil den Unterhalt nicht zahlt, dann geht der Staat da in die Vorleistung, müsste sich das Geld theoretisch zurückholen. Das klappt meistens nicht. Und auf diesen Unterhaltsvorschuss wird dann das Kindergeld angerechnet. So, also das ist für die einfach eine doppelte und dreifache Ungerechtigkeit. Und all diese Themen, ja, über die man reden könnte, an denen man was ändern könnte, wo auch ein Ministerium endlich mal in die Pötte kommen könnte, die liegen brach. Und das ärgert mich.
Ja, stattdessen ist vor wenigen Stunden eine Streichliste geleakt worden. Eine mögliche Streichliste für die Behinderten- und Kinder- und Jugendhilfe. Das ist ein Arbeitspapier mit insgesamt 70 Kürzungsvorschlägen mit einem Gesamtvolumen von 8,6 Milliarden Euro. Dieses Arbeitspapier ist erstellt worden von einer Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Gemeinden. Geleakt hat es der Paritätische Gesamtverband, also ein Wohlfahrtsverband. Hatten Sie jetzt schon die Möglichkeit, sich das Ding anzuschauen?
Ich habe einen ersten Blick darauf werfen können und ich muss wirklich sagen, ich bin entsetzt, weil man da ohne Betroffene, ohne Verbände einzubeziehen, im stillen Kämmerlein wirklich die Axt an die Jugendhilfe, an die Eingliederungshilfe und an Unterstützungsleistungen für Familien legt. Also das ist für mich wirklich eine beispiellose Brutalität, mit der die Regierung da vorgeht.
Haben Sie vielleicht schon ein Beispiel identifizieren können, was genau da jetzt wegfallen soll?
Also am Ende wird wirklich überall gekürzt. Es gibt weniger Qualität in den Kitas, weniger Inklusion, es gibt weniger Jugendhilfe und es gibt vor allen Dingen auch weniger Unterstützung für Alleinerziehende. Also genau die Gruppe, über die man immer redet, bei denen man immer sagt, hier müssen wir mehr machen, da will man jetzt das Rad zurückdrehen auf 2017. Damals wurde der Unterhaltsvorschuss, wir hatten ja schon drüber gesprochen, erweitert, auch auf Kinder über 12 Jahre. Das will man jetzt wieder abschaffen. Ich weiß nicht so genau, was 13-jährige, 14-jährige Kinder machen sollen, ob die von Luft und Liebe leben sollen. Aber das ist schon wirklich perfide. Wir sehen beispielsweise auch, dass darüber geredet wird, dass man die Schulassistenz streicht. Das bedeutet also wieder auch mehr Belastung für die Lehrkräfte oder für die Sozialarbeit. Um es plastisch zu machen, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig. Man kommt also als Familie ins Jugendamt und bittet um Unterstützung. Mhm. Und die sagen dann, na, sie sind doch in der Kita, da wird ihnen geholfen. Dann sagt man, ja, aber die Kita hat keine Kapazitäten. Dann schicken sie einen ins Familienzentrum und die machen alle eine super tolle Arbeit, die ich jetzt aufgezählt habe, aber die sind einfach gar nicht dafür ausgestattet, weil sie ja ständig kaputt gespart werden, jetzt wirklich mit Fällen auch nochmal zu arbeiten, die eine intensive Betreuung und Unterstützung brauchen. Aber genau darauf läuft es hinaus. Also es wird immer weniger und am Ende wundert man sich, dass es immer mehr Probleme gibt und damit am Ende auch immer mehr Kosten.
Lassen Sie uns gerade noch mal einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen erklären, wie parlamentarische Arbeit funktioniert. Weil das Ding ist ein Arbeitspapier. Es ist auch definitiv gekennzeichnet als Entwurf. Was bedeutet das denn in der parlamentarischen Arbeit? Kommt das dann tatsächlich, was da drin steht?
Ja, ein Entwurf bedeutet meistens, dass damit weitergearbeitet wird. Und was ich an diesem Entwurf besonders krass finde, ist einfach, dass da überhaupt nicht darauf eingegangen wird, was diese Kürzungen für Auswirkungen auf die Menschen haben. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Es geht wirklich nur um die nackten Zahlen. Es geht darum zu sparen. Also sparen ist eigentlich ein viel zu nettes Wort. Es geht ums Kürzen. Und am Ende ist dieses Arbeitspapier eigentlich nur eine Fortsetzung von dem, was wir wirklich seit einem Jahr im Ministerium auch konkret erleben. Also einzelne Aspekte davon werden gerade schon in Gesetze gegossen. Also zum Beispiel beim Kinder- und Jugendstrukturgesetz. Das ist jetzt was für Liebhaber natürlich, aber da geht es im Endeffekt darum, um den ganzen Aufbau der Jugendhilfe und Unterstützungsangebote und da steht quasi schon drin, dass man weg will von diesen teuren Individualhilfen hin eben zu pauschalen Hilfen, die eben nicht so intensiv auf die einzelnen Betroffenen eingehen können. Und das ist ein tolles Kürzungspotenzial, da freuen sich auch die ganzen Spitzenverbände, die immer wieder sagen, dass sie nicht gut finanziert sind in den Kommunen und in den Ländern, was ja wirklich richtig ist. Jetzt müsste man aber mal darüber reden, wie man da mehr Geld hinbekommt. Die schreiben das da rein und das wird dann auch durchgezogen. Und das ist meine große Sorge, dass das halt wirklich genauso kommt.
Was fordern Sie denn stattdessen?
Naja, es ist richtig, dass die Kommunen dringend mehr Geld brauchen, weil der Bund gibt ihnen immer mehr Aufgaben und sie sollen damit dann irgendwie klarkommen. Also wir müssen beispielsweise die ganzen Kommunen endlich mal entschulden. Wir müssen eine Vermögensteuer erheben, die geht ja direkt an die Bundesländer. Wir haben das ja mal berechnet in der Studie, bis zu 147 Milliarden im Jahr. Das würde in den Ländern auch direkt für Bildung, für Jugendhilfe zum Beispiel genutzt werden können.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Heidi Reicheneck von der Linken und wir sind heute beim Thema Kinder, Jugendliche, Jugendarbeit, Politik für junge Menschen. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das zeigt sich ja auch in der Konsequenz in diversen Studien. Es gibt zum Beispiel diese groß angelegte Sinus-Studie, die wurde zum letzten Mal vor 2 Jahren knapp veröffentlicht, mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel junge Menschen immer skeptischer sind gegenüber Demokratie und auch nicht mehr ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was Demokratie überhaupt ist. Empfinden Sie das als so eine Art Backlash von dem, was wir gerade besprochen haben?
Da fällt eine ganze Menge zusammen. Also die jungen Menschen, die jetzt aufwachsen, die wachsen in einer Zeit der Krisen auf. Die haben noch Corona miterlebt, die sehen einen Krieg nach dem nächsten und das Einzige, was es irgendwie als Antwort gibt, ist Wehrpflicht und Wehrdienst. So, also dafür sind sie dann gut genug. Ja, die haben mentale Probleme aus verschiedensten Gründen und da wird nichts gemacht. Und natürlich haben die dann auch den Gedanken, okay, wenn sich diese Regierung, wenn sich diese Politik, wenn sich diese Demokratie nicht um mich kümmert, warum sollte ich mich dann um die kümmern? Und das ist das große Problem. Das sehen wir in der gesamten Gesellschaft, aber eben gerade bei jungen Menschen, deren Leben irgendwie gerade nur aus Krisen besteht, ist das natürlich nochmal ganz massiv.
Es ist ja aber auch ein Auftrag an Sie, ne? Also auch Ergebnis dieser Sinus-Studie ist, dass eine Mehrheit der Jugendlichen sich von Politik nicht ernst genommen fühlt. Sie haben eine Distanz zu politischen Themen, noch größer zu politischen Beteiligungsformen und sie haben das Gefühl, dass sie keinen Einfluss haben und auch von Erwachsenen generell, aber insbesondere von PolitikerInnen nicht ernst genommen werden. So, das ist ein Auftrag an Sie, Frau Reicheneck, insbesondere an Sie, weil Sie sind vielleicht mit die bekannteste Politikerin bei jungen Menschen. Was machen Sie anders?
Ich glaube, auch bei mir sehen sich viele junge Menschen gesehen, weil ich eben auch in den sozialen Medien, aber auch generell bei Veranstaltungen die Themen anspreche, die junge Menschen halt bewegen und auch versuche, dafür eine laute Stimme zu sein. Und das wissen die zu schätzen.
Wie kriegen Sie raus, was die wichtigen Themen sind? Wie sind Sie in Kontakt?
Es ist gar nicht so schwer, weil die sagen einem das einfach. Also es ist wirklich keine große Kunst, mit jungen Menschen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, was beschäftigt euch gerade? Was braucht ihr von uns? Das ist die einfachste Lösung. Also ich nehme auch gerne alle mit, die mal mit jungen Menschen reden wollen. Wir finden welche hier auf der Straße. Da kann sie jeden ansprechen. So, also das ist überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist aber, wie setzt man das um? Und das fängt eigentlich schon in den Kommunen an. Also wir brauchen allein schon in den Schulen, da sind wir beim Thema Bildungspolitik, ne? Wir brauchen mehr demokratische Beteiligung in Schulen. Wir brauchen aber auch zum Beispiel Jugendparlamente. Wir brauchen Beteiligungsformate. Also da gibt es auch in vielen Kommunen schon richtig tolle Ansätze, ne? Dass es so Jugendräte gibt beispielsweise, die auch ein eigenes Budget haben. Weil das ist natürlich das, was man im Alltag dann auch wirklich erlebt. Da muss man natürlich über das Wahlalter reden, ne? Also warum ist das nicht pauschal bei 16 Jahren? Also auf Europaebene geht es ja auch, warum geht es nicht beim Bundestag? Und dann kann man natürlich über Jugendräte reden, man kann über Beteiligungsformate reden. Wir laden ja auch ständig junge Menschen ein, irgendwie in Ausschüsse oder in Tagungen, aber dann muss man halt das, was die sagen, auch aufgreifen. Diese Scheinbeteiligung, das macht ja alle wahnsinnig, nicht nur junge Menschen.
Wir sind jetzt schon ein, zweimal bei Social Media vorbeigekommen. Wir bleiben jetzt mal kurz da. Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Heidi Reicheneck von der Linken heute. Und Sie haben ja wirklich eine beeindruckende Reichweite aufgebaut über Social Media. Was machen Sie denn anders?
Also ich glaube, ich war relativ früh dabei. 2021, als ich in den Bundestag gekommen bin, bin ich dann auch zu TikTok gegangen. Wir haben dann auch angefangen, das alles ein bisschen professioneller zu machen, zu schauen, okay, was sind Themen, die wir wichtig finden? Was sind Themen, die junge Menschen interessieren? Da ist zum Beispiel das Thema Rente auch ganz vorne mit dabei. Das finde ich immer total interessant, weil es denen natürlich auch darum geht, wie geht es meinen Großeltern, meinen Eltern und mir später mal. Und dann haben wir halt immer einfach auch ein bisschen aufs Bauchgefühl gehört. Und wir haben halt nicht versucht, irgendwie das von oben herab zu machen und belehren, sondern das sollte auf Augenhöhe sein. Ich wollte halt zeigen, hey, ich bin auch eine ganz normale Person, ja, auch wenn ich jetzt im Bundestag sitze. Und ich versuche euch einfach mal zu erklären, worum geht es in meinen Augen, was ist das Problem, was ist unsere Lösung. Also auch immer dieses Thema Lösung anbieten. Ja, was können wir gemeinsam machen? Das finde ich so wichtig. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Wut aufgestachelt wird, die sich dann nicht entladen kann, weil ich finde, die muss man konstruktiv nutzen. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ich als Erfolgsrezept sagen kann. Seid authentisch und redet mit den Leuten halt einfach wie mit anderen Menschen. Also ihr seid nichts Besseres, ihr seid auch nichts Schlechteres, aber zeigt das doch einfach mal.
Es gibt ja gerade große Debatten um Social-Media-Verbote. Einige Länder haben das schon durchgeführt. In Deutschland wird es zumindest mal angerissen. Sie sind da absolut dagegen. Sie sagen zum einen, das ist ein Ablenkungsmanöver der Regierung, und Sie sagen zum anderen, das ist die Verantwortung der Konzerne. Wie begründen Sie das denn?
Ja, also ich finde, eine Politik, die sich auf ein Verbot stützt, das ist pure Faulheit. Weil im Endeffekt diese Konzerne, wenn man es mal vergleicht, ne, die vergiften unsere Flüsse und wir sagen, okay, liebe Kinder und liebe Jugendliche, trinkt da nicht mehr draus. Aber die Flüsse sind ja trotzdem vergiftet. Also das Problem ist wirklich, dass diese Konzerne natürlich massig viel Geld machen, mit ihrer Art und Weise zu agieren. Das heißt, wir müssen die an die Kette nehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass problematische Inhalte schnell gemeldet werden können, auch gelöscht werden. Wir müssen dafür sorgen, dass diese süchtig machenden Algorithmen endlich verboten werden, auch die personalisierte Werbung. Weil das sind natürlich Mechanismen, die alle Leute belasten. Und das Spannende ist ja, diese Konzerne wissen genau, dass sie das tun. Also es gibt ja immer wieder die Leaks von irgendwelchen E-Mails, wo steht, ja, wir wissen, dass das, was wir machen, für die mentale Gesundheit und generell problematisch ist, aber das ist uns total egal, weil es bringt uns ja Kohle. Und da muss ich halt ansetzen. Da braucht es auch empfindliche Strafen. Und da sage ich eben ganz klar, dass das der richtige Weg ist. Genauso wie natürlich eine bessere Medienbildung. Also gerade auch die Frage, wo bekomme ich meine Informationen her und wie checke ich die auch? Ja, das muss natürlich gleichzeitig passieren. Aber dafür brauche ich wiederum finanzielle Mittel. Dafür brauche ich auch einfach mal den Arsch in der Hose, um mich mit diesen Konzernen anzulegen. Und beides hat die Bundesregierung nicht oder will sie nicht bereitstellen.
Und damit sind wir jetzt auch wieder ein bisschen bei diesem Europäischen Jugendinformationstag, der ja der Anlass ist für unser Gespräch heute. Da geht es um das Recht junger Menschen auf objektive und zuverlässige Informationen. Und das wird sowohl für Sie als Politikerin als auch für mich als Journalistin immer schwieriger, weil das Misstrauen gegen unser beider Institutionen, das wächst. Inwiefern beschäftigt Sie das denn?
Das beschäftigt mich massiv, weil das natürlich so ein bisschen die Frage ist, wie komme ich denn gerade an die Menschen ran? Also ich muss da immer gar nicht nur über junge Menschen reden, weil, wie gesagt, das betrifft ja die gesamte Gesellschaft. Wie komme ich denn an die Menschen ran, die überhaupt kein Vertrauen mehr haben, dass sie Informationen aus bestimmten Quellen nutzen können? Also die zwar andere Fake News glauben, aber eigentlich nicht das, was sich wirklich nachprüfen lässt. Und das ist so ein Thema, wo ich auch noch keine Lösung gefunden habe, ehrlicherweise, wo ich immer nur versuchen kann zu sagen, wenn ich ein Video mache, dann ist es faktenbasiert, dann kann ich meine Quellen angeben, dann kann man das überprüfen, dann kann man es auch nochmal erklären. Und dann muss ich eben hoffen, dass die Leute das auch so sehen. Und ansonsten ist die Aufgabe wirklich in dem Bereich, wie erkläre ich Menschen, dass man nicht nur einer einzigen Quelle glauben sollte. Ja, also das ist halt wirklich diese Medienkompetenzfrage. Und natürlich gibt es Medien, die das Vertrauen verspielen. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die das Vertrauen verspielen von den Leuten. Aber dafür zu sorgen, dass man merkt, okay, das ist jetzt keine pauschale Sache. Ja, nur weil ich vielleicht irgendwie ihre Sendung nicht toll finde und die nicht mehr anhören will, heißt es nicht, dass ich den ganzen Öffentlich-Rechtlichen schlecht finden muss. So, es ist eine schwierige Aufgabe.
Es ist eine super schwierige Aufgabe. Und jetzt, was mich wirklich mal interessieren würde, es grassieren ja auch echt viele Fake News über Sie. Ja. Wie stellen Sie das richtig oder haben Sie den Anspruch gar nicht mehr? Also ich meine, rennen Sie die ganze Zeit dem hinterher, versuchen Sie das klarzustellen?
Das ist eigentlich nicht möglich und das ist schon so ein Teil des Problems. Also ich bin auch immer wieder interessiert und fasziniert, was man nicht alles so findet. Aber da kommt man wirklich nicht mehr hinterher. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Abwägung von Ressourcen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil eigentlich wäre es natürlich wichtig, den Leuten immer wieder zu sagen, hey, das stimmt gar nicht, schau mal, so und so sieht es eigentlich aus. Aber das schafft man gar nicht mehr bei dieser unglaublichen Masse, weil da geht es ja nicht nur um echte Menschen, da sind ja auch Bots dahinter. Ne? Und die verbreiten das ja ohne Ende. Und genau das sind eben auch die Aspekte, wo man politisch rangehen muss. Also, dass man das wirklich verhindert.
Naja, da gibt es ja zumindest aus Seiten des Justizministeriums von Ministerin Hubig so ein paar Vorstöße zu sagen, zum Beispiel ne, bei Deepfakes, da jetzt härtere Gesetze voranzutreiben. Mal gucken, wie lange das noch dauert und wann das dann letzten Endes passiert. Aber auch da, ne, wir sind eigentlich bei der Verantwortlichkeit der Konzerne, die irgendwie kennzeichnen müssten, transparent machen müssten, die im Blick haben müssten, oder was Bots sind, was nicht Bots sind. Was wäre denn für aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?
Also ich finde gerade diese Deepfake-Verbote, dass man da wirklich reingehen sollte, also auch gerade KI, die nur dafür genutzt wird oder fast ausschließlich dafür genutzt wird, Deepfakes zu erstellen, die oft sexualisierter Natur sind. Ne? Also das ist ja so gerade Darstellung von Frauen, aber auch Kindern. Das ist eine Sache, wo ich sage, also da muss man diejenigen, die das entwickeln und zur Verfügung stellen und da nicht reingehen, da muss man die mit so empfindlichen Geldstrafen überziehen, dass die endlich damit aufhören. Also wir hatten jetzt gerade ne, gegen X diese Strafe von 120 oder 150 Millionen, das ist ja lächerlich. Also ich meine, das interessiert einen Elon Musk ja überhaupt nicht. Wir hatten jetzt auch dieses Urteil, dass eine Userin Schadensersatz von mehreren Millionen bekommen hat aufgrund dieser süchtig machenden Algorithmen. Also das ist ja schön, dass es so eine Einzelentscheidung gibt, aber es kann doch nicht jede Person für sich durchkämpfen. Also das Grundproblem ist ja wirklich der Mechanismus dahinter. Da müssen wir zum Beispiel auch darüber reden, dass zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union eigene Ressourcen angeboten werden, eigene Messenger, eigene soziale Netzwerke, also die dann auch wirklich gestärkt und gepusht werden.
Heidi Reichenegg im ARD-Interview der Woche und wir sind fast durch, aber ein Thema würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, und zwar das Wahlverhalten von jungen Menschen. Mhm. Da ist es ja tatsächlich so, dass junge Leute, damit ist gemeint Menschen bis 26, immer stärker links oder rechts wählen, immer weniger die Mitte. Wie erklären Sie sich das denn erstmal generell?
Naja, also zum einen glaube ich, dass, wie wir vorhin schon besprochen haben, junge Menschen sehr enttäuscht sind, weil sie merken, dass die aktuelle Politik sie nicht im Blick hat und dass sie dann natürlich nach Parteien suchen, die andere Angebote mitbringen. Und dann ist es gerade so, dass junge Frauen tendenziell eher links wählen und junge Männer leider tendenziell Richtung AfD tendieren. Und das ist natürlich ein massives Problem. Also wir verlieren gerade auch junge Männer, weil die sich scheinbar von diesem ganzen Macho-Gehabe, von diesem du bist der Beste und lass dich davon nicht abbringen, sehr angesprochen fühlen. Dass aber eine AfD für junge Menschen überhaupt nichts im Angebot hat, das ist so ein Thema, was man eigentlich auch öfters mal aufgreifen müsste. So, also beispielsweise wollen sie ja, dass es keine Schulpflicht mehr gibt. Was heißt das denn? Also dann sind die jungen Menschen, werden dann vielleicht zu Hause unterrichtet. Von wem eigentlich? Was wird da eigentlich vermittelt? Mit wem hat man denn überhaupt noch Kontakt? Riesenproblem. Ich habe jetzt auch noch keine Initiativen gesehen für ein vernünftiges Kindergeld oder eben eine Kindergrundsicherung. Das ist für die ja alles Sozialismus. Ne? Also sie haben auch überhaupt nichts übrig für Jugendarbeit. Das ist für die ja alles nur irgendwelcher Blabla. Mentale Gesundheit ist gar kein Thema. Da machen sie sich ja nur drüber lustig. So, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ey, ihr wählt da so krass gegen eure eigenen Interessen. Also ihr seid nicht die Einzigen, auch das sehen wir flächendeckend. Das ist mir wirklich immer sehr wichtig, das nicht immer so auf junge Menschen zu fokussieren. Aber da muss man natürlich Angebote schaffen. Und das geht eben nur, wenn ich die entsprechende Politik mache. Das gilt auf allen Ebenen.
In diesem Jahr stehen noch 3 große Wahlen an, ne? Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, in Berlin. In allen 3 Bundesländern steht die Linke stabil zweistellig, ja. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt steht die AfD aber stärker da als die Linke. Wie gehen Sie da jetzt in den nächsten Monaten mit um? Und wie eben insbesondere mit jungen Menschen, gerade vielleicht in Sachsen-Anhalt, wo die AfD tatsächlich den Ministerpräsidenten stellen könnte?
Also zum einen sagen wir immer wieder, das beste Mittel gegen rechtsextreme Politik ist eine starke Sozial- und Wirtschaftspolitik. Wenn es den Leuten besser geht, wenn sie das Gefühl haben, ja, die Politik ist für mich da, dann sind sie weniger empfänglich für diese rechtsextremen Erzählungen. Und deswegen brauchen wir beispielsweise einen armutsfesten Mindestlohn. Wir müssen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Wir müssen einen Mietendeckel einführen. Wir müssen uns für gute Löhne einsetzen. Also es gibt ja unfassbar viel zu tun, wo man wirklich was ändern könnte und dafür sorgen könnte, dass die Menschen mehr im Portemonnaie haben. Wir brauchen auch eine gute Wirtschaftspolitik, die das flankiert, ist ja klar. Wir brauchen Investitionen, wir brauchen Verlässlichkeit, anders klappt es nicht. Also das ist so für mich das Kernthema und das gilt eben auch für junge Menschen. Also ich muss für die ein Angebot haben. Und wenn ich das nicht habe, dann verliere ich sie natürlich. Und gerade bei jungen Menschen ist es aber auch so, dass sie sich große Sorgen machen, dass dieser Rechtsextremismus sie bedroht und ihre Freunde bedroht und die Leute, die ihnen wichtig sind. Also denen dann auch Mut zu machen, da so die Hoffnung zu organisieren und zu zeigen, ihr seid nicht allein, was wir auch bei vielen Veranstaltungen machen, das ist natürlich die zweite große Aufgabe. Aber ich sage auch ganz klar, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und ich werde meine Heimat nicht der AfD zum Fraß vorwerfen. Das wird nicht passieren. Dieser Mann da wird nicht Ministerpräsident, egal wie oft er sich das irgendwie einredet.
Heidi Reicheneck im ARD-Interview der Woche. Das komplette Gespräch gibt's im Podcast in ARD Sounds. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr. Pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.